Grüß Gott, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur Gesundheitssendung bei Radio Horeb. Heute wieder mit der Naturheilpraxis und dem Heilpraktiker Andreas Groß. Heute beschäftigen wir uns mit einem eher wissenschaftlichen Thema, das jedoch auch interessant ist für uns, wenn wir verstehen möchten, wo bzw. wie sich Krankheiten entwickeln und chronifizieren und wann der Heilungsprozess, also die Gesundung, beginnt. Wir sprechen heute über die menschliche Matrix. Man könnte sie auch als die Grundsubstanz unseres Körpers bezeichnen. Heute erfahren Sie, welche Funktionen die Matrix hat, wie sich Störungen bemerkbar machen in der Grundsubstanz und somit zu Krankheiten führen. Ja, und natürlich geht es uns auch heute wieder darum, Ihnen Tipps aus der Naturheilpraxis mit auf den Weg zu geben, wie zum Beispiel gerade bei chronischen Krankheiten, wie Sie die lindern können. Unser Gast ist heute der Heilpraktiker und Gesundheitsberater Andreas Groß aus Taufkirchen bei München. Er ist mein Studiogast. Grüß Sie Gott, Herr Groß.
Grüß Gott, Frau Böhle, und auch grüß Gott wieder an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
Liebe Zuhörer, ich möchte Ihnen Andreas Groß kurz vorstellen. Er ist Heilpraktiker, das heißt, er darf die Heilkunde ausüben. Er hat beim Gesundheitsamt eine sogenannte gefahrenabweisende Prüfung gemacht und bestanden. Seit 15 Jahren ist er in eigener naturheilkundlicher Praxis tätig, seit einigen Jahren zusammen mit seiner Frau, die auch Heilpraktikerin ist. Seine Schwerpunkte sind die traditionelle Naturheilkunde, wozu auch so die sozusagen die Kräuterheilkunde zählt und die Ausleitungstherapie. Außerdem ist er Paar- und Familientherapeut und als Dozent in einer Heilpraktikerschule tätig. Heute beschäftigen wir uns in der nächsten Stunde, liebe Zuhörer, mit der Matrix, wo Krankheit entsteht und Gesundheit beginnt. Unser Thema hat nichts mit dem Science-Fiction-Film Matrix zu tun. Worüber wir heute sprechen, ist ganz real und hat in der Forschung seinen festen Platz. Herr Groß, worum geht es Ihnen heute?
Dieses Thema menschliche Matrix ist ein sehr spannendes Thema. Wenn man sich näher mit dieser Grundthematik der körperlichen Funktionen befasst, entdeckt man mehrere Begriffe. Matrix ist eher so dieser wissenschaftliche Begriff. Im Bereich der Medizin spricht man eben von der Matrixforschung. Dort geht es um diesen sogenannten Extrazellularraum. Das klingt jetzt ein wenig wissenschaftlich, ich werde aber im Laufe der Sendung das noch alles sehr genau und verständlich erklären. Im Bereich der Naturheilkunde spricht man eher von der Grundsubstanz. Da hat sich im Laufe der vielen, vielen Jahre auch das bestätigt, was eben die alten Naturheilkundler, die alten Naturheiler früher praktiziert haben, dass eben diese Grundsubstanz, also auch als Zwischenzellgewebe bezeichnete Substanz, sehr, sehr wichtig ist, und zwar bei der Betrachtung der Ursachen der Entstehung von Krankheiten, aber eben auch bei der Behandlung von Krankheiten mit dem Ziel, dass die Gesundheit wiederhergestellt werden kann. Wenn man sich vorstellt, dass etwa 30% des körperlichen Volumens, also dieser körperlichen Substanz des Menschen, aus Zellen bestehen, nämlich Zellen, das wissen Sie, die also Organe bilden, die Haut bilden, Knochen, Nerven oder Muskeln, das sind ja alles sehr spezifisch entwickelte Zellen, so gibt es aber im Gegensatz zu diesen nur 30% etwa 70% einer Substanz, die also den größten Teil der körperlichen Substanz ausmacht. Und das ist eben dieser Zwischenzellraum oder Matrix genannt oder eben auch Grundsubstanz. Das heißt, dieses Gewebe, was eigentlich die Zellen unseres Körpers einbettet. Und ein anderer Aspekt wäre vielleicht, wenn man es von dieser Seite her betrachtet, der Mensch geschaffen aus Erde, aus Lehm, durch Gottes liebevolle Hand, bildet ja diese irdische Materie. Man sagt ja auch, der Körper ist der Tempel der Seele. Das heißt, für das irdische Dasein braucht die Seele ein Haus, ein Raum. Und aus diesem Lehm, aus dieser irdischen Materie geschaffen ist eben dieser Leib. Und man könnte sagen, dass eben dieses Substrat die Grundsubstanz des Menschen darstellt. Es ist diese irdische Grundmaterie, in die letztendlich Gott die Seele des Menschen eingehaucht hat. Und aus ja, aus dieser Betrachtung heraus, wenn man sich mit diesem Thema Grundsubstanz dann etwas genauer befasst, entwickelt sich dann schon auch eine gewisse Ehrfurcht, weil man eben erkannt hat, sowohl wie schon vor langer Zeit in der Naturmedizin, aber eben auch in der heutigen Matrixforschung in der Wissenschaft, dass eben diese Grundsubstanz eigentlich das zentrale Regulationsorgan des Menschen ist.
Mhm. Im Lexikon ist zu lesen, dass das Wort Matrix aus dem Lateinischen kommt und Gebärmutter heißt. Es könnte aber auch mit Muttertier übersetzt werden. Was ist das nun, die menschliche Matrix? Was bedeutet die Matrix in der Medizin, Herr Groß?
Dieser Begriff, also das Mütterliche, ja, das Leibliche, also auch das Irdische, man spricht ja auch manchmal, jetzt abgesehen von Mutter Maria, spricht man auch von der Erde, von diesem mütterlichen Teil, die sozusagen den Mensch nährt durch die pflanzlichen Stoffe. Das heißt, dass der Leib, der menschliche Leib, in seinen biochemischen Prozessen funktionieren kann, hängt ja damit zusammen, dass wir alle Energie, alle Kraft aus der Nahrung ziehen. Das heißt, die gesamte Nahrung, die der Mensch aufnimmt, wird ja im Leib verstoffwechselt, wird ja in kleinste Bausteine enzymatisch zerlegt, also durch unsere Verdauungssäfte, wird im Darm aufgenommen, kommt ins Blut und dann letztendlich in die Grundsubstanz, später dann in die Zelle, wo eben diese Energie benötigt wird. Das ist ja eine Quelle unserer Lebenskraft. Der letztendlich wichtiger ist natürlich dann, dass die Seele eben von der göttlichen Liebe genährt wird. Das heißt, einerseits wird der Leib durch die Kraft der Mutter Erde, wenn man es mal als solche bezeichnen kann, genährt. Aber die Seele des Menschen bedarf eben letztendlich die göttliche Kraft, die den Leib durchströmt. Und innerhalb dieser Grundsubstanz, dieses Raumes, der sozusagen unser gesamtes Zellgewebe umgibt und eben diese 70% des Körpers in seiner Struktur ausmacht, hat ganz bestimmte anatomische Strukturen, die auch dort eingebaut sind. Und wenn man genau hinschaut, was eigentlich in diese Substanz hineingeht, diese Substanz, das ist, kann man sich vorstellen, es ist eine netzartige Struktur aus bestimmten Glukosefasern, wie ein Spinnengewebe vernetzt es diesen gesamten Organismus. Und in dieser Grundsubstanz sind eben Strukturen eingebaut, die, wenn man die genau betrachtet, man eben dann als ja, Fachmann doch erkennt, dass das eine ganz hohe zentrale Bedeutung hat, dass eben diese Funktionen, die dann automatisch, autonom in unserem Körper ablaufen, dass die einem, ja, diesem Regelmechanismus innerhalb dieser Grundsubstanz unterliegen. Und diese Strukturen, die eingebauten Strukturen sind in allererster Linie natürlich die sogenannten Kapillargefäße, diese feinsten Blutgefäße, die man ein Leben lang pflegen sollte. Sie sind dünner als ein menschliches Haar. Es geht nur ein Blutkörperchen etwa hindurch. Und innerhalb dieses Gefäßsystems werden eben nicht nur der aufgenommene Sauerstoff, sondern auch die Nährstoffe dann abgegeben in diese Grundsubstanz. Dann gehen weiterhin diese sogenannten vegetativen Nervenendigungen hinein. Das heißt, das vegetative Nervensystem des Menschen ist genau das, was man spürt, wenn man aufgeregt ist, diese Anspannung oder wenn man am Abend zur Ruhe kommt, dieses autonome Steuerungssystem. Und das zeigt eben, wenn diese Nervenendigungen, diese Substanz eingebaut sind, dass eben unser Gewebe, unsere Grundsituation in unserem gesamten körperlichen Gewebe, im Leib letztendlich sehr, sehr stark eben auch über diese vegetative, nämlich also über diese psychische Komponente, beeinflusst werden. Das heißt, ein Mensch, der permanent unter Stress steht oder der den Groll oder die nicht verarbeitete Wut in sich trägt, hat permanent auch sehr intensive Nervenimpulse in sein Gewebe. Es führt im Endeffekt ja dann auch zur Übersäuerung. Das weiß man ja. Dieser Spruch, ich bin sauer auf jemand, kommt ja nicht von irgendwo her. Also neben diesen vegetativen Nervenendigungen, und auch diesen feinsten Kapillargefäßen, diese sogenannten Endstrombahnen, dieser Haargefäße, die durch diese Matrix hindurchfließen, beinhaltet diese Grundsubstanz in unserem Gewebe auch die Lymphbahnen. Also viele Menschen kennen diesen Begriff Lymphe, Lymphknoten, Lymphsystem, Lymphorgane. Aber der Beginn unseres lymphatischen Systems in der Naturheilkunde spricht man eben auch vom weißen Blut. Der Beginn ist in dieser Grundsubstanz, dort wird also Flüssigkeit mit Nährstoffen, aber eben auch mit Schlackenstoffen, aufgenommen in feinste Lymphgefäße, zum Lymphknoten transportiert. Mhm. Die sind ja an bestimmten Stellen angesiedelt. Als vierte Struktur könnte man dann sagen, dass neben den Nerven, neben den Lymphbahnen und Gefäßen auch ein ganz großer Teil des Immunsystems angelegt ist, nämlich die ganzen Fress- und Abwehrzellen, wie man sie nennt, bis hin zur Krebsabwehr. Das heißt, der Zustand unserer Grundsubstanz, der menschlichen Matrix, ist entscheidend, ob wir in der Lage sind, Krankheitserreger optimal abzuwehren, eben auch Krebszellen, oder ob zum Beispiel unser Gewebe, diese Substanz, übersäuert ist und die Abwehr speziell gegen Krebserkrankungen zum Beispiel gestört ist.
Das war jetzt soweit, was in der Matrix eingebaut ist, nämlich Sie sagten sozusagen, die vegetativen Nervenendigungen, dort beginnen unsere Lymphbahnen, die Lymphe, Lymphdrainage ist jedem bekannt und Sie haben auch jetzt vom Immunsystem schon gesprochen. Warum ist die Matrix für den Heilpraktiker oder für den naturheilkundlichen Arzt wichtig? Warum sprechen wir heute über die Grundsubstanz in unserem menschlichen Körper, Herr Groß?
Mhm. Frau Bühler, immer dann, wenn man sich mit Krankheitsprozessen behandelt, merkt man, dass der Mensch natürlich ein Individuum ist. Das heißt, 10 Patienten, die zum Beispiel unter Schnupfen oder unter Asthma oder unter Rheuma leiden, bedürfen nicht immer das gleiche Mittel, sondern man muss jeden Patienten individuell betrachten. Denn die Entstehung seiner Krankheiten, wenn sie auch sehr ähnlich sind, haben oft ganz verschiedene Ursachen. Das heißt, der Quell dieser Krankheiten liegt oft in ganz verschiedenen Bereichen. Das kann bei dem einen im rein psychosomatischen Bereich sein. Bei dem einen kommt es vielleicht durch Störungen innerhalb von Organfunktionen zu Erkrankungen. Und da beginnt der naturheilkundliche Arzt oder eben auch der Heilpraktiker ganz genau hinzuschauen. Ich will nicht das Symptom einfach unterdrücken, sondern ich will die Ursache der Krankheit finden. Wenn diese Ursachen dann erkannt und naturheilkundlich behandelt wurden, verschwinden im Allgemeinen die Symptome von allein, denn sie verlieren ja dann an Bedeutung. Also weiß der Naturheilkundler, diese Grundsubstanz ist für mich letztendlich auch die Voraussetzung für eine erfolgreiche Behandlung. Genauer gesagt der Zustand der Grundsubstanz. Und ein Mensch, der chronisch übersäuert ist, da weiß man, dass dieser Mensch eben dazu neigt, viel schneller entzündliche Reaktionen hervorzurufen. Oder man weiß auch, dass dieser Mensch eine erhöhte Empfänglichkeit für Schmerzerkrankungen hat. Also betrachten wir Naturheilkundler eben diese Grundsubstanz als Regulationsorgan, als zentrales Organ. Früher wurde eben diese Grundsubstanz als größte Drüse im menschlichen Körper, die eben überall vorhanden ist, bezeichnet. Diese Substanz bildet ja nicht nur die Körperform im Sinn von Stützgewebe, sondern dort findet eben auch dieser Austausch statt von allen Nährstoffen. Und viele Krankheiten entstehen eben auf einer Störung des Stoffwechsels. Dass eben zum Beispiel all diese Stoffe, die wir über den Darm aus der Nahrung letztendlich aufnehmen und über das Blut bis zu den Körperzellen gelangen müssen, dass es dort sogenannte Unterbrechungen gibt. Das heißt, der Mensch sitzt vor dem gedeckten Tisch und kommt nicht ran. Er nimmt die Stoffe auf, aber letztendlich sind sie nicht verfügbar. Das ist ein wichtiger Ansatz in der Naturheilkunde, wo man schaut, gibt es irgendwo sogenannte Transitstörungen, das heißt, wo Nährstoffe in dieser Transitstrecke bis hin zur Zelle irgendwo abgeblockt werden. Gleichzeitig laufen dort natürlich auch neurogene und endokrine, das heißt nervliche und hormonelle Steuerungen hinein. Viele Krankheiten, zum Beispiel das chronische Erschöpfungssyndrom, die chronische Müdigkeit, bis hin zu Fibromyalgie, Weichteilrheuma, chronische rheumatische Erkrankungen, bauen sich auf dieser gestörten Matrix-Stoffwechselsituation auf. Und es geht eben nicht nur um die Nährstoffe, sondern es geht auch um den Austausch von Sauerstoff und Kohlendioxid. Das heißt, Sauerstoff, der im Blut gebunden wird, muss ja in die Zelle kommen. Gleichzeitig muss ja wiederum das Kohlendioxid, was als Stoffwechselprodukt ja giftig ist im Organismus, ausgeschieden werden. Und das durchläuft alles diese Grundsubstanz. Und als Naturheilkundler weiß man, dass man nicht einfach einen Tee zusammenstellt für zum Beispiel eine Lungenerkrankung oder für eine Leber- oder Magenerkrankung, sondern dass man eben auch bei der Zusammenstellung dieser pflanzlichen Wirkstoffe genau darauf achten muss und auch bei der Rezeptur der Medikation, der Medikamente, inwieweit eben diese Substanzen wirklich regulativ in die Tiefe, in diese Substanz des Organismus einwirken können. Und gerade bei der Abwehr von Krebszellen ist es eben wichtig, dass der Mensch entsäuert wird, dass der Mensch generell in seiner Grundsubstanz stabilisiert wird und dass eben auch alle Heilungsprozesse, die man erreichen will, unterstützt werden können, indem man versucht, therapeutisch in diese Grundsubstanz halt einzuwirken. Letzten Endes ist jede therapeutische Maßnahme, selbst ein Gespräch, was ja im Menschen beruhigend und vielleicht auch wieder Frieden herstellend wirken kann. Also ich erlebe das ja oft in der Praxis. Ich nehme immer noch viel, viel Zeit in der Erstanamnese ja sowieso und auch später. Ich höre meinen Patienten zu, ich höre auch gerne zu und bin interessiert an ihrem Schicksal und merke dann sehr häufig, dass alleine dieses Gespräch, wo jemand mal Zeit hat, in Ruhe zu sprechen und wo er auch verstanden wird, dass das in Menschen sehr viele sogenannte Aha-Erlebnisse auslöst und dass, wenn Ruhe und Verständnis eintritt, auch wenn man Krankheitsprozesse erstmal erklärt, wieso und warum diese entstanden sind bei den Betroffenen, dass das über das sogenannte vegetative Nervensystem auch zu einer positiven Beeinflussung dieser Grundsubstanz führt. Das heißt, der Mensch, der sich selig, ruhig und auch verstanden und entspannt fühlt, entspannt nicht nur in der Psyche, sondern entspannt auch in seinem gesamten Organismus, im gesamten Leib. Und diese Zusammenhänge zwischen seelischer Anspannung und körperlicher, muskulärer Verspannung, die sind jedem bekannt. Ja, das Angst im Nackensyndrom, zum Beispiel dieses chronische Schulter-Nackensyndrom, wenn es zu Verspannungen in diesem Bereich kommt. Das hängt also nicht immer nur mit einem langen Sitzen am Arbeitsplatz zusammen, sondern sehr häufig eben auch mit seelischen Verspannungen. Und das sind eben diese Faktoren, wo der Naturheilkundler schaut, aha, die Ursachen liegen vielleicht irgendwo ganz anders. Ja, die Magenübersäuerung kommt nicht vom Magen, sondern kommt vielleicht von den Nieren, weil diese die Säuren nicht so recht ausscheiden, übernimmt es dann der Magen und über den Darm scheidet er die Säuren aus. Und das setzt der Naturheilkundler an und sagt, Ursachenforschung ist wichtig.
Muss ich dann Angst haben, wenn ich mit meinem übersäuerten Magen zu Ihnen komme, dass es längere Zeit dauert, die Ursache zu behandeln und ich muss dann noch ein Viertel, halbes Jahr mit meinem Symptom übersäuerten Magen und meinem sauren Aufstoßen aushalten? Oder läuft die Therapie parallel, dass Sie sagen, die Symptome, wir haben auch etwas für die Symptome in der Naturheilpraxis und wirken auch auf die Symptome ein, aber gleichzeitig gehen wir auf Ursachenforschung und behandeln die Ursache. Wie läuft es?
Also die Therapie läuft nie im Rhythmus des Behandlers, sondern immer im Rhythmus der Seele und der individuellen Persönlichkeit des Erkrankten ab. Jeder Mensch hat seinen eigenen Rhythmus und therapeutische Maßnahmen, ob das jetzt ein Tee ist oder ein pflanzliches Mittel oder ob das das Wiedereinrichten blockierter Wirbel ist, löst im Organismus Reize aus, Reaktionen aus, aber diese Reaktionen können nur im Rhythmus des Menschen stattfinden. Und immer dann, wenn man therapeutisch eingreift, hat man zwangsläufig immer eine Einwirkung auf diese Grundsubstanz. Und in dem Moment, wenn Krankheiten auftauchen, wenn sie zum Beispiel noch akut sind, lassen sie sich immer besser behandeln. Erstens sind die Symptome klarer, sie sind noch nicht verfälscht. Zweitens, im akuten Zustand ist der Organismus auch viel schneller bereit, Heilungsprozesse in Gang zu setzen. Zum Beispiel ein Mensch, der unter einer chronischen Nasennebenhöhlen Entzündung leidet, bedarf oft einer längeren Therapie. Er muss teilweise ein Viertel, ein halbes Jahr kontinuierlich Medikamente einnehmen, um diesen chronischen Zustand letztendlich ausheilen zu können. Hat er aber zwischendurch mal eine akute Nasennebenhöhlenentzündung oder Stirnhöhlenentzündung, Sinusitis, wie man sagt, dann ist das natürlich im Sinne der Naturheilkunde optimal, weil wenn man dann therapeutisch gleich einwirkt, kriegt man es viel schneller im Griff. Was ich sagen will, ist, wenn Krankheiten schon chronisch sind, bedarf es immer längerer Zeit der Therapie als in akuten Krankheitsfällen. Oder wenn Krankheiten zum Beispiel jetzt durch unterdrückende, wie oft eben leider in der Schulmedizin, unterdrückende therapeutische Maßnahmen, das heißt, wenn Medikamente gegeben werden, die einfach nur mal schnell den Schmerz unterdrücken oder die eben Entzündungen unterdrücken, dann kann es sein, dass der Betroffene in die Praxis kommt, er erzählt seine Krankheitsgeschichte und ich denk mir dann, da liegen noch ganz andere Geschichten unten drunter, die ich letztendlich mit dem Betroffenen dann erstmal erarbeiten muss, um zu erkennen, was ist der wirkliche Ursprung dieser Krankheit gewesen.
Die Naturheilpraxis heute hier bei Radio Horeb haben Sie eingeschaltet auf der 92.4. Vielleicht hören Sie uns aber über Kabel, Satellit, das Internet oder DVB-T. Herzlich willkommen heute mit dem Heilpraktiker Andreas Groß. Wir sprechen über die menschliche Matrix. Man könnte sie auch als Grundsubstanz bezeichnen, wo Krankheit entsteht und Gesundheit beginnt. Etwa 70% unseres Körpervolumens, liebe Zuhörer, bestehen aus dieser Grundsubstanz. Sie steht gegenüber den festen Zellen, die wir als Muskeln fühlen können, als Knochen spüren, aus denen sich Zellgewebe, da bilden sich Knochen draus, oder auch unsere inneren Organe. Also wir sprechen über all das, was zwischen diesen Organen liegt, was sich befindet. 70% unseres Körpervolumens bestehen aus dieser Matrix, und in der Matrix, da sind chronische Krankheiten, sagt Herr Groß, können sich dort manifestieren. Und jetzt möchte ich noch mal wissen, Herr Groß, was so die Hauptfunktion der Matrix ist und dann so in Bezug auch, welche Störungen denn dann nun auftreten können. Was hat da die Matrixforschung inzwischen herausgefunden?
Also diese Hauptfunktionen, ich fasse es kurz jetzt mal zusammen, das ist ein derart umfangreiches Thema, dass, wenn man sich damit befasst, man einerseits unglaublich fasziniert ist, andererseits aber auch merkt, es lässt sich rational mit unserem doch teilweise sehr beschränkten Gehirn nicht erfassen, denn was dort verdeckt im Organismus von uns Menschen kontinuierlich Tag und Nacht von Anfang bis zum Ende unseres irdischen Daseins passiert, wie man so sagt, an funktionalen Steuerungen, ist so hochkomplex und miteinander verschalten, es lässt sich nicht erfassen. Augenblicke gibt es manchmal, wenn man sich sehr intensiv in eine Thematik hineinarbeitet, dass man für einen kurzen Augenblick merkt, die Details, die wissenschaftlichen Details verschwinden völlig. Sie gehen in eine Einheit über und man hat für einen Bruchteil das Gefühl, jetzt habe ich alles verstanden. Im nächsten Augenblick, wenn man es vielleicht aufschreiben oder jemand erzählen will, ist es schon wieder weg. Also es ist eher mystisch zu erfassen und nicht rational. Aber um das nochmal zusammenzufassen, alle Substanzen, die der Mensch über die Nahrung aufnimmt, werden ja von den Verdauungsdrüsen aufgespalten, das heißt Magen, Bauchspeicheldrüse und Galle, Leber-Galle-System spalten ja die Eiweiße, Fette und Kohlenhydrate auf. Und diese fein enzymatisch aufgespaltenen Substanzen werden im Dünndarm resorbiert, werden aufgenommen ins Blut, werden dann anschließend direkt zur Leber transportiert, entgiftet und strömen im Blut in Verbindung mit dem Sauerstoff hinein in den gesamten Leib des Menschen, in die feinsten Kapillargefäße. Nur enden diese Gefäße nicht, sondern gehen einfach wieder weiter, werden irgendwann größer. Aber in dieser Endstrombahn sind die Gefäße so klein und so durchlässig, dass eben alle Nährstoffe, die wir aufgenommen haben über die Nahrung, einschließlich des Sauerstoffes, hinaus diffundieren in die Grundsubstanz des Menschen. Und dort entscheidet letztendlich dann die Körperzelle, also die Organzelle, das Organ, der Knochen, die Nerven, die Hirnzellen, welche Substanzen gebraucht werden und welche nicht. Vorausgesetzt ist natürlich, dass eben alle Stoffe auch in diese Grundsubstanz hinausdriften können. Das ist wie ein Schwamm, der sozusagen alle Substanzen erst einmal aufnimmt, dann werden sie in die Körperzelle wieder hineintransportiert durch hochkomplexe Einschleusungsmechanismen, denn die Zelle muss natürlich genau wissen, welche Substanz nehme ich hinein, wenn in der Früh die Zigaretten und der Kaffee konsumiert werden oder es werden schwere Medikamente genommen, ja, bis eben hin zum Drogenkonsum, oder es gibt Giftbelastung durch Umwelt, Industriegifte oder eben auch das immer noch in der Umwelt zirkulierende Schwermetall, dann muss die Zelle genau wissen, nein, ich brauche die Nährstoffe und nicht die Gifte, aber diese Gifte werden eben auch in der Grundsubstanz abgelagert. Anschließend wird eben diese Stoffwechselschlacken, das heißt diese Produkte innerhalb der Zelle, die ja dort verbrannt gebildet werden mit dem Sauerstoff, werden dann wieder abgegeben von der Zelle in unsere Grundsubstanz und werden über das venöse, also über das rückführende Blutsystem wieder dem Körper letztendlich zurückgeführt zur Entgiftung. Aber, wie vorhin schon erwähnt, innerhalb der Grundsubstanz gibt es ja auch das lymphatische System. Das heißt, das Lymphsystem nimmt eben auch viele dieser Gifte und Krankheitserreger, die eben mit dem Blut und mit der Nahrung ja aufgenommen werden, nimmt dieses Lymphsystem auf, filtert diese Stoffe innerhalb dieser Lymphknoten im Leistenbereich, im Achselbereich, Halslymphknoten. Das kennt man ja bei Infekten, wenn überall dann die Lymphknoten angeschwollen sind. Und dort laufen eben auch dann diese Abwehrprozesse ab in den Lymphknoten. Und diese Lymphflüssigkeit, ja, wo fließt sie hin? Sie fließt kurz vor dem rechten Herzen, also vor dem rechten Vorhof, hinein wieder in das Blut. Das heißt, wenn Gifte in der Matrix sind, Gifte im Lymphsystem aufgenommen werden, belasten sie letztendlich dann auch unser Blut. Also von daher ist eben auch die Blutreinigung oder auch der Aderlass nach der Hildegard gleichzeitig eben auch ein therapeutischer Eingriff innerhalb dieser Matrix. Also sie wirkt, die Blutreinigung wirkt eben dann auch auf unsere Grundsubstanz. Aber noch einmal zu diesen, ja, von dieser Hauptfunktion eher in diesem Bereich zu diesen Störungen. Was passiert dann, wenn die Matrix eben gestört ist? Einerseits kann sie natürlich übersäuern. Es wurde erwähnt, es ist ein zentrales Regulationsorgan. Eben diese Regulationsmechanismen, diese Regelkreise innerhalb des menschlichen Organismus können dann nicht mehr stattfinden. Und da baut sich eine Grundbasis für die Entstehung von Krankheiten auf. Und zwar alle, das heißt jeder banale Infekt, jede Unterkühlung, bis hin zu Störungen, die auch durch die Psyche verursacht werden, muskuläre Verspannung, ja, seelische Prozesse, diese ganzen psychosomatischen Erkrankungen des Magens, der Galle, ja, der Zorn sitzt in der Galle, diese nicht verdauten Konflikte, die man geschluckt hat und im Magen nicht weiterkommen, die bleiben eben drin und bohren sich dann als Magengeschwür nach außen oder als Entzündung der Magenschleimhaut. Und so geht es immerhin weiter, alle Krankheitsprozesse bis hin zur Entstehung der Krebserkrankung, dieser schweren Stoffwechselerkrankungen, aber eben auch dieser Krebserkrankungen, laufen letztendlich alle im Bereich der menschlichen Grundsubstanz ab. Und diese wissenschaftlichen Erkenntnisse der Matrixforschung haben im Grunde genommen all das bestätigen können, was in der alten Naturheilkunde zwar jetzt nicht wissenschaftlich beweisbar war, aber immer praktiziert wurde, nämlich diese ganzen Ausleitungsverfahren, die sind also sehr wichtig gewesen für den Einfluss auf die menschliche Grundsubstanz. Und diese Störungen entsprechen einfach dieser Verschlackungen. Dort, wo Schlacken sind, kommen die Nährstoffe nicht mehr hin. Das heißt, da wird der Sauerstoff, da werden die Nährstoffe blockiert oder, ja, Metaboliten, Stoffwechselgifte oder andere Gifte können eben nicht mehr abtransportiert werden. Und das führt zu diesen teilweise dramatischen Veränderungen innerhalb dieses Stoffwechsels. Ich erlebe das in der Praxis immer wieder, wenn Menschen manuell behandelt werden und man testet sozusagen dieses Gewebe durch. Man kann das bei sich selber durchführen, wenn man sich sozusagen in den Arm kneift.
Manuelle Behandlung heißt, sie tasten die Menschen ab mit ihren Händen.
Mhm. Also manuelle Behandlung ist natürlich ein Überbegriff. Da zählt Osteopathie, Chiropraktik, kraniosakrale Therapie dazu. Diese ganzen Behandlungen, diese sogenannten Triggerpunkte oder Schmerzpunkte. Und eben gerade bei manuellen Tests, das heißt, wenn man im Unterhautgewebe einen kräftigen Zug reinbringt ins Bindegewebe, soll das im Allgemeinen nicht sehr schmerzhaft sein. Es gibt aber Menschen, die dort so stark reagieren, weil sie einen ganz starken inneren Schmerz im Unterhautgewebe schon fühlen. Gerade bei Fibromyalgie, also man greift etwas kräftiger ins Gewebe rein und dort entsteht ein starker Schmerz. Häufig auch schnell eine Rötung, dort kommt es schnell zu entzündlichen Abwehrprozessen. Das ist oft ein Zeichen für eine übersäuerte und mit Stoffwechselschlacken überlastete Grundsubstanz. Und eben diese Aufnahme der Nährstoffe ist dann gestört, die Übersäuerung, diese geschwächte Immunabwehr. Das sind eben alles Prozesse, die auf eine gestörte Grundfunktion der Matrix zurückzuführen sind. Welche Faktoren führen letztendlich auch immer dazu? Das sind natürlich dann auch diese ganzen psychischen ungelösten Konflikte, die einfach den Groll in uns aufrechterhalten. Dann kommt es natürlich auch durch Fehlernährung zu einer sehr starken Stoffwechselbelastung. Also gerade so diese ganzen Genussgifte, aber auch Medikamente, viele Medikamente, Medikamentenreststoffe werden ja abgelagert in dieser Matrix. Und organische Schwächen. Wenn also die Leber nicht mehr in der Lage ist, unseren Organismus optimal zu entgiften, ja, das Gift muss irgendwo hin. Es wird in dieser Grundsubstanz abgelagert. Im Fettgewebe, im Bauchraum zum Beispiel, da gibt es dann innerhalb des Fettgewebes richtige Verknotungen, schmerzhafte Punkte, wo man weiß, da sind Ablagerungen von Schlacken und von Giften haben dort stattgefunden. Dann aber eben auch Verdauungsstörungen, wenn die Nieren nicht richtig arbeiten, wenn das Lymphsystem überlastet ist oder sehr weit verbreitet dieser Kolonirritabile, dieser Reizdarm. Wenn also schon innerhalb des Darmes A, Nährstoffe nicht aufgenommen werden oder B, zu viel Gifte aufgenommen werden, kommt es zu dieser Autointoxikation, zu dieser Selbstvergiftung, wo einfach sehr viele toxische, giftige Substanzen im Körper zirkulieren und dann letztendlich abgelagert werden.
Herr Groß, danke schön bis hierhin. Das hört sich erstmal alles sehr großartig an. Auch so, dass man sagt, ja, wie rücke ich dem Ganzen jetzt zu Leibe? Was kann ich dazu jetzt beitragen? Weil im Laufe des Alters entwickeln sich nun einmal Erkrankungen. Da gibt es nun auch einmal Verschleißerscheinungen. Man hat einmal einen Unfall gehabt oder dergleichen. Man steht unter besonderen Belastungen. Wir wollen jetzt gleich in der zweiten Hälfte der Sendung darüber sprechen, wie die Grundsubstanz reguliert werden kann, was Wege sind zur Wiederherstellung der Gesundheit. Und wir werden nachher auch nochmal definieren, was heißt das überhaupt, gesund sein und krank sein. Also bleiben Sie dran, es geht gleich weiter hier in der Naturheilpraxis bei Radio Horeb, die menschliche Matrix, wo Krankheit entsteht und Gesundheit beginnt, mit dem Heilpraktiker Andreas Groß aus Taufkirchen bei München. Heute sprechen wir in der Gesundheitspraxis bei Radio Horeb über ein Thema, das einem am Anfang erstmal etwas wissenschaftlich vorkommt. Wir sprechen über die menschliche Matrix, die menschliche Grundsubstanz. Wir wollen uns Gedanken darüber machen, wo Krankheit entsteht und Gesundheit beginnt. Das ist interessant für alle, die gerne verstehen möchten, wie sich eine Krankheit entwickelt und chronifiziert und wann sozusagen der Heilungsprozess, also die Gesundung der Gang der Gesundheit, der Schmerzlinderung, der Linderung der Gebrechen besteht. Aber Herr Groß, wir leben ja heute in einer Gesellschaft, wo jeder gerne gesund und fit sein möchte. Was heißt denn für Sie Krankheit und was heißt denn für Sie Gesundung und Gesundsein?
Ja, die Definition von Krankheit und von Gesundheit ist natürlich ganz individuell auf den Betroffenen ja abgestimmt. Es gibt Menschen, die haben leichte Symptome und empfinden diese Störungen als eher bedrohlich, leiden vielleicht auch dadurch unter Ängsten, dass aus dieser leichten Störung vielleicht hin und wieder mal ein Drücken im Bauchbereich nach dem Essen oder ab und zu mal ein Kopfschmerz. Und das kann für manche schon als Krankheit definiert werden, während andere wiederum ein schwereres Leiden subjektiv sehr leicht und mit tiefer Annahme tragen. Der Begriff Vitalis beschreibt ja eigentlich diesen Zustand der Gesundheit und zwar auf allen Ebenen, das heißt körperlich, geistig und seelisch. Das heißt, man hat das Gefühl, körperlich altersentsprechend leistungsfähig und belastbar zu sein. Man hat das Gefühl, geistig in seiner Gedankenwelt, in seiner Betrachtung der rationalen Vorgänge, letztendlich ja in unserem Gehirn mit dem Über-Ich, gut beurteilen zu können, wo man ja in sich so eine gewisse Essenz spürt, wie es heißt, der Friede sei mit dir. Das heißt, wo ein Mensch den Frieden in sich spürt, eine Ruhe in sich spürt, wo er letztendlich sein Leben mit all seinen positiven und negativen Aspekten erstmal annimmt, dieser Mensch kann sich durchaus aus vital und gesund fühlen. Dasselbe ist natürlich im seelischen Bereich. Wenn man sich eher im Dialog zum Göttlichen befindet, wenn man spürt in sich von seinem Selbstwert her, dass man eben letzten Endes ein göttliches Geschöpf ist, geschaffen aus der liebevollen Hand Gottes und dass man ein Kind des Himmels ist. Und wenn man in dieser Verbindung, ja, in dieser inneren, ruhigen Verbindung, die nicht vom Kopf, sondern vom Herzen her heraus spürbar ist, steht, dann fühlt man sich im Allgemeinen schon auch ganz gesund. Also wie gesagt, es muss immer subjektiv betrachtet werden.
Lassen Sie uns jetzt über den Ansatz der Therapie sprechen und was vielleicht auch unsere Hörerinnen und Hörer jetzt sozusagen in Gang bringen können, mhm, in Verbindung mit Ihrem Heilpraktiker und Ihrem Arzt. Mhm.
Es gibt zwei Aspekte bei der sogenannten Grundregulation der menschlichen Matrix oder eben auch dieser Grundsubstanz, dieses Extrazellular- oder Zwischenzellraumes. Das ist einmal der Aspekt, wo man therapeutisch Zugriff nehmen kann. Das ist, kommt in den allermeisten Fällen vor. Der andere Teil ist, was kann ein Mensch selber tun, um positiv auf seine Grundsubstanz, auf seine innere Gewebestruktur, auf sein inneres Wohlbefinden einzuwirken. Diese therapeutischen Maßnahmen zielen hauptsächlich darauf ab, dass ja der Mensch, der ja durch ständigen Auf- und Abbau von Stoffwechselprodukten ja generell erstmal von seiner Natur her schon belastet ist mit Substanzen, dass man dies im Allgemeinen ja als ungefährlich betrachten kann, dass es aber dann zu Störungen kommen kann, wenn eben zum Beispiel Ausleitungs- oder Entgiftungswege gestört sind. Die wichtigsten Ausleitungswege von körperlichen Giften oder Stoffwechselgiften ist der schnelle Weg über die Niere, die Entgiftung über die Leber. Die Niere scheidet ja diese ausscheidungspflichtigen Substanzen, die die Leber also vorher entgiftet hat, aus. Das macht die Niere, die Leber entgiftet, die Haut leidet auch aus, ja, Säuren. Die Lunge ist ein wichtiges Ausleitungsorgan. Alleine die Oberfläche der Lunge hat ja 200 Quadratmeter, der Darm etwa 400 Quadratmeter, also das ist ein halbes Fußballfeld. Ja, und diese immens hohe Oberfläche ist natürlich in der Lage, viele Stoffe aufzunehmen, aber eben auch abzugeben. Über die Lunge kann man sehr viele Gifte abatmen, die zum Beispiel über den Darm aufgenommen werden. Das heißt, der Mundgeruch muss nicht unbedingt von den Zähnen oder vom Magen kommen. Es können auch Gifte sein, die über die Lunge abgeatmet werden, die eben vorher aus dem Darm ins Blut aufgenommen wurden. Der Darm selber, zentrales Ausscheidungsorgan und letztendlich auch die geistige Ebene im Sinne der Gedankenhygiene. Es ist wichtig, dass man Gedanken kontrolliert, dass man sich selbst projiziert, beobachtet, wann denke ich, wie, über was nach und muss ich im Sinne der Selbstprojektion einfach meine Gedanken hygienisch ein bisschen reinigen. Das sind so diese natürlichen Ausscheidungswege oder Ableitungswege von geistigen und körperlichen Giften. Kommt es eben zu Überlastungen der Matrix, dann entwickelt sich auf dieser Ebene die Grundlage für viele Krankheiten und letzten Endes sind ja auch alle Krankheiten, die innerhalb einer Praxis behandlungsbedürftig sind, immer in Verbindung mit dieser Grundsubstanz zu setzen. Weil eben diese gestörte Grundsubstanz immer die Grundlage für Krankheiten bildet. Die Grundregulation in der Naturheilkunde im Sinne der Regulationstherapie ist wichtig, weil sie die Grundlage für diese Heilungsprozesse sind und es ist auch die Grundlage überhaupt für eine erfolgreiche Behandlung. Auch im Sinne der Prävention, selbst wenn man jetzt nicht krank ist, kann man durch bestimmte Maßnahmen positiv eben einwirken auf diese Grundsubstanz. Je chronischer und schwerer eben Erkrankungen sind, desto wichtiger ist, dass man die Grundregulation in die Therapie mit einbaut. Der Mensch selber kann ja einwirken. Alleine schon diese natürlichen Methoden, die ja in alter Zeit immer angewandt wurden und heute wieder sehr aktuell sind und angepriesen werden, zum Beispiel das Heilfasten oder auch diese Blutreinigung. Der Aderlass alleine nach der heiligen Hildegard von Bingen leidet ja schon, ist der Beginn für Heilungsprozesse. Da werden schon chronische Entzündungen, die innerhalb des Körpers stattfinden, positiv beeinflusst. Also das ist wie so eine Initialisierung, wo über den Aderlass schon Heilungsprozesse eingeleitet werden. Aber der Aderlass wirkt ja nicht im Blut allein, sondern er wirkt eben, weil er die Grundsubstanz entlastet. Die Hildegard hat ja auch viel über diese Humoralpathologie gesprochen und geschrieben. Da geht es eben um diese Dyskrasie, die schlechten Körpersäfte. Haben Sie sicher hier bei Radio Horeb schon mal interessante Sendungen gehört darüber, über den Schleim, über das Blut, über die Gelbgalle und die Schwarzgalle, also diese sogenannten Humoralsäfte oder Kardinalsäfte. Und wenn es innerhalb dieser Körpersäfte, Blut, Lymphe zum Beispiel oder eben auch Schleim, Gelb- und Schwarzgalle, wenn es dort eben dann Störungen gibt, dann wirkt sich das immer auf die Grundsubstanz aus. Und da muss man natürlich therapeutisch eingreifen. Aber wenn Sie einen Tee trinken, wirkt er nicht nur auf dem organischen Ebenen, sondern er wirkt eben immer in diesem tiefen Grundgewebe und ein gut zusammengestellter Heiltee, der zum Beispiel bei Magenschmerzen genommen wird, lindert ja nicht nur die Magenschmerzen, sondern sie merken dann, dass es ihnen auch seelisch besser geht, weil der Schmerz natürlich auch eine tiefe Verbindung zu unserer Seele hat. Alleine kann man mit pflanzlichen Wirkstoffen, da gibt es, was man selber auch praktizieren kann, diese wunderbaren Schöneberger Frischpflanzensäfte, die sind hervorragend biologisch angebaut. Also man könnte sagen, erntefrisch direkt vom Feld in die Flasche. Da sind alle gesamten Wirkstoffpotenziale enthalten und vor allen Dingen sind sie nicht konserviert. Und da mit diesen Frischpflanzensäften, da gibt es Artischocke, Brennnessel, Löwenzahn, auch Kartoffelsaft ist ja sehr gut auch für Übersäuerung. Die Petersilie, ein ganz sanft, aber doch tiefgreifendes pflanzliches Mittel, was eben die Nierenfunktion gut beeinflussen kann. Auch diese Brennnessel, eine meiner geliebten Kardinalpflanzen, wirkt natürlich nicht nur entsäuernd, sondern entschlackend, wirkt auf die Lymphe und auf das Blut. Die Artischocke, das weiß man heute, ist natürlich eine Pflanze, die die Fettverdauung über das Leber-Galle-System positiv beeinflusst. Es gibt dann noch Wermutsaft, der eben den Magen sehr wärmt und die Verdauungsdrüsen kräftigt, bis hin zum Schwarzrettich gibt es meiner Meinung nach auch, Schwarzrettich, Frischpflanzensaft. Diese Rettiche haben ja einen gewissen Anteil an diesen sogenannten Senfglykosiden, die eben dann auch antibakteriell, auch antimykotisch gegen Pilze wirken. Also alleine mit diesen Schöneberger Frischpflanzensäften können Sie, da gibt es ja verschiedene Kuren, die man auch machen kann im Frühjahr, eine Entgiftungskur. Da hat man die Möglichkeit, positiv auf den Organismus einzuwirken, sodass eben Gifte besser abtransportiert werden und somit der Platz für diese Nährstoffe auf dem Weg zur Zelle freigeräumt wird.
Mhm. Woher weiß ich denn jetzt, welcher dieser Frischpflanzensäfte, Sie haben jetzt genannt die Firma Schöneberger, welcher dieser Säfte denn jetzt für mich der passende ist? Könnten Sie da noch mal ein paar Beziehungen zu bestimmten chronisch Erkrankungen und bestimmten Mitteln vielleicht bringen?
Ja, das richtet sich immer aufgrund, also es richtet sich immer nach den Beschwerden und natürlich auf den Wirkansatz dieser einzelnen Pflanzen. Man weiß ja heute, dass eine Gesamtpflanze, eine ausgepresste Pflanze, viel mehr Wirkstoffe enthält, die eben in ihrer Gesamtheit sich positiv auf den Organismus auswirken, als zum Beispiel ein synthetisch isolierter Wirkstoff, so ein Monostoff, der dann verabreicht wird. Und eben diese, es waren glaube ich jetzt 7 Pflanzen, die ich genannt hatte, speziell eben Artischocke hatte ich erwähnt, ist natürlich immer geeignet für Menschen, die unter Fettverdauungsstörung leiden, aber auch Menschen, die zum Beispiel die Gallenblase operativ herausbekommen, genommen haben, die haben ja in den allermeisten Fällen Schwierigkeiten, Fette aufzuspalten, weil einfach die sogenannte grüne Gallenflüssigkeit, die in der Gallenblase gespeichert wird, ja nicht mehr vorhanden ist. Man hat nur noch die gelbe Galle, die eben in der Leber produziert wird und die ist nicht so wirkungsvoll, weil sie eben noch nicht konzentriert ist. Und da ist der Artischockensaft ein hervorragendes Mittel. Genauso Brennnessel setzt man ja immer ein bei Übersäuerung bis hin Harnsäure, Gicht, diese rheumatischen Erkrankungen. Wirkt natürlich auch auf das Nieren- und Blasensystem. Der Löwenzahn, auch eine hervorragende Pflanze, ist auch ähnlich wie die Artischocke förderlich bei der Bildung und bei der Austreibung dieser fettaufspaltenden Gallenflüssigkeit, regt auch die Verdauung, also den Stuhlgang an bei Menschen mit chronischer Verstopfung. Gerade wenn die Stuhlfarbe eher in dieses gelblich-orange hineingeht, ist es oft ein Hinweis, dass eben die Leber und das Gallensystem nicht optimal arbeiten, dass zum Beispiel Gallengänge verkrampft sind. Die Kartoffel hatte ich noch erwähnt. Dieser Kartoffelsaft ist sehr basisch, ist eben entsäuernd, ist gut bei Erkrankungen im Magenbereich, auch bis hin zum 12-Fingerdarm. Die Petersilie wurden erwähnt als Nierenausscheiden anregende Pflanze und Wermut und Schwarzrettich hatte ich mir noch da notiert. Der Wermut, eine auch von der Hildegard sehr angepriesene Heilpflanze, hat mit seiner wärmenden und eben auch tonisierenden, das heißt durch diese Bitterstoffe Verdauungsdrüsen anregende Wirkung, einen ganz positiven Einfluss auf unser Verdauungssystem. Schwarzrettich generell, da gibt es ja ganz alte Rezepte, die man da noch praktizieren kann, dass man den Rettich aufschneidet, aushöhlt, dort zum Beispiel Honig, Kandiszucker oder andere Substanzen hineinfüllt und dann diesen Saft trinkt. Man hat das gut einsetzen können bei bakteriellen, bronchialen Erkrankungen, ähnlich wie auch Spitzwegerich und der Thymian dann wirkt. Aber durch diese Senfglykoside ist eben auch ähnlich wie Kapuzinerkresse oder der Meerrettich sind eben auch diese pflanzlichen Wirkstoffe hervorragend bei bakteriellen Infektionen, aber auch gegen Parasiten, Pilze geeignet.
Ja. Was mich daran jetzt fasziniert, das ist, jetzt sind wir wieder voll in der Naturheilkunde drin, in der sogenannten sanften Medizin, die aber auch angewandt wird bei schweren Erkrankungen, wo durchaus die Schulmedizin ihre Berechtigung hat. Und wir haben ja jetzt gesprochen über die menschliche Matrix, nämlich die Grundsubstanz unseres Körpers, wo Sie sagen, aus der viele Krankheiten herausgehen, ihren Ursprung haben. Und wenn ich auf diese Matrix einwirke, kann ich auch schwere Krankheiten, die Chronifizierung der Krankheiten in den Griff bekommen. Zeigen Sie uns doch noch mal kurz auf, was so kleine Eingriffe, wie dass ich mir nämlich diese Frischsäfte trinke oder gewisse Tees zu mir nehme oder eben eine Blutreinigung vornehmen lasse, wie sich das jetzt noch mal auf die Matrix, auf diese Grundsubstanz in unserem Körper, die auch für schwere Krankheiten die Ursache ist, sein kann. Und warum das so wichtig ist, auch für Sie als Naturheilkundler und für naturheilkundliche Ärzte.
Also die Schulmedizin hat sich ja sehr verdient gemacht in der technischen Diagnostik. Es gibt ja hervorragende Methoden, um Krankheiten erst einmal oder Symptome, muss man vielleicht erst einmal sagen, Krankheit ist ein hochkomplexes System, aber um Symptome erst einmal zu erfassen, also durch computertomografische oder kernspintomografische Untersuchungen. Und es gibt ja mit Hilfe des Ultraschalls ganz gute Möglichkeiten, um eben zu erkennen, wo ist im Körper eine Störung. Was meiner Meinung nach leider in der Schulmedizin verloren gegangen ist, das ist dieser ganzheitliche Blick. Das heißt, in der Schulmedizin gibt es diesen sogenannten Mikroskopblick. Man erkennt immer mehr Details und man verliert den Blick für das Ganzheitliche. Das heißt, für diese tiefen Zusammenhänge. Also ich erlebe immer wieder, dass Patienten zu mir kommen mit sehr präzisen Diagnosen, wo irgendwo im Körper Störungen sind, wo man findet im Ultraschall die Gallensteine, man erkennt in der kernspintomografischen Untersuchung, wo Verletzungen an Gelenken oder im Bandscheibenbereich stattfinden. Aber dann der nächste Schritt, wie geht man therapeutisch hin, dass man nicht nur das Symptom unterdrückt, sondern dass man sagt, wo ist eigentlich diese Störung entstanden? Auf welcher Ebene ist der Körper abgeschwächt? War es denn geistig ein Überlastungssyndrom in der Wirbelsäule oder war es eine körperliche Schädigung? Und dass man dann eben versucht, und das ist eben der Bereich in der Naturheilkunde, dass man dann eher im Sinne der Ursachenforschung, also ich nehme immer den Begriff Wegweiser her, das Symptom ist der Wegweiser in der Naturheilkunde, es führt dem Behandler oder jetzt auch mich in der Praxis als Naturmediziner immer wieder tiefer in die Zusammenhänge hinein, bis ich an den Punkt komme, wo ich sage, ja, das ist die Ursache für Ihre derzeitige Störung. Und da gibt es eben diese zwei Ansätze, wie greift man therapeutisch ein und was kann man sozusagen auch selber immer tun. Gerade eben diese wunderbaren pflanzlichen Substanzen, also diese Schönenberger Frischpflanzensäfte, die ich erwähnt hatte, aber auch diese normalen Teedrogen, da gibt es ja sehr viele Substanzen, ob das jetzt die Goldruder oder die Brennnessel ist oder das Benediktenkraut oder selbst der Holunder mit seiner Blutreinigung oder auch die Ringelblume, wo man weiß, dass sie eben auch positive Wirkung schon bei Krebserkrankungen hat. Warum? Weil die Ringelblume eine unserer großen Lymphpflanzen ist. Und genau diese Wirkstoffe, das erkennt man ja immer mehr in ihrer Komplexität, haben eine teilweise hervorragende Wirkung auf unseren Organismus. Diese Substanzen der Pflanzen, das weiß man heute, bauen sich teilweise sogar in die Zellmembran unserer Körperzellen ein und bewirken dort positive Heilungsprozesse. Also immer dort, wo Störungen im Körper stattfinden oder wo halt innerhalb dieser Grundsubstanz Störungen entstanden sind, können pflanzliche Wirkstoffe wunderbar eingreifen. Und dieses Heilfasten, was oft eben praktiziert wird, was momentan auch sehr populär wieder geworden ist im Frühjahr, diese Frühjahrskuren, wir haben das in der Praxis, da haben wir auch Gruppen, die dann so teilnehmen. Das ist einfach immer wieder erfreulich, wenn man sieht, was sich dann mit einfachen Mitteln, also nicht mit diesen extrem teuren Präparaten, die oft gar nicht benötigt werden. Es ist wichtig, dass, wenn sie gegeben werden, dass man schaut, inwieweit sind sie notwendig. Aber es gibt oft bestimmte Substanzen, zum Beispiel haben Menschen, ja, nehmen cholesterinsenkende Mittel, da kommen sie mit dem Artischockensaft genauso gut hin, oder sie nehmen harnsäuresenkende Mittel und sie kommen dort mit harnsäurepflanzlichen Mitteln genauso hin, die eben dann diese teilweise schweren Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen nicht haben und zum anderen auch noch in ganz andere Bereiche des Organismus positiv hineinwirken. Also das Heilfasten oder eben diese Blutreinigung oder eben dieses Darmreinigen. Das sind alles Maßnahmen, die man selber auch oder unter Anleitung durchführen kann. Und dort hat man einen wunderbaren Eingriff auf die tiefen Gewebestrukturen und letztendlich auch auf den Zellstoffwechsel, auf das Blut, auf die Qualität des Blutes. Wenn das Blut zu dick oder zu sauer ist, belastet es eben das Herz-Kreislauf-System. Dadurch wird eben dann der Blut erhöht. Also muss man auf die Qualität des Blutes schon mal eingehen. Was ein wichtiger Punkt ist, um das vielleicht noch jetzt auch anzuschließen, ist eben, was kann man selber tun in allererster Linie? Und das wird immer populärer und wird wissenschaftlich auch immer mehr bestätigt. Es ist schlicht und einfach die Art, wie wir essen und was wir essen. Also alleine über die Art, wie der Mensch sich ernährt, hat er persönlich einen sehr großen Einfluss auf die Entstehung von Krankheiten oder auch auf Heilungsprozesse. Und da gibt es mittlerweile ja sehr gute Ernährungsberater, die sich da hervorragend auskennen. Und wenn man dort ein bisschen bereit ist, dieses Opfer zu bringen, auf das eine oder andere zu verzichten oder zum Beispiel am Abend nicht mehr so viel zu essen, dann wird man merken, dass alleine über die veränderte Ernährungsweise viele Störungen, zum Beispiel Verdauungsstörungen oder morgendliche Schmerzen im Rücken oder Steifigkeit der Gelenke, sich dort ohne weiteres selber positiv beeinflussen lassen. Dann natürlich diese Trinkmenge. Das ist auch wichtig, dass man reichlich trinkt. Es gibt verschiedene pflanzliche Präparate, die sehr bewährt sind, die man einsetzen kann. Fertigpräparate und ja, die schon erwähnten Tees. Also man kann selber eine ganze Menge machen. Wichtig ist, man darf nicht rumexperimentieren, weder als Behandler noch als Betroffener selber. Man soll sich eher einen therapeutischen Rat holen und dann eben schauen, was man eigenverantwortlich machen kann. Allerdings, das erkenne ich immer wieder und ich bin erstaunt, was eben die Menschen oft selber schon sich wieder für Informationen holen, wie sie wieder auf alte Behandlungsmethoden eben selbst anwenden kann, zum Beispiel solche Heilfasten oder Frühjahrskuren, was dort schon für ein Wissen auch wieder im Menschen drin ist. Und die Eltern tun sich da Wissen aneignen und setzen es bei Heilungsprozessen bei ihren Kindern ein. Also gehen nicht einfach zum Arzt und sagen, mein Kind hat Halsschmerzen, ich brauche jetzt ein Antibiotika, sondern sie sagen, da gibt es den Salbei zum Beispiel zum Gurgeln oder es gibt bestimmte andere Möglichkeiten, ansteigendes Fußbad kann man bei den Kindern einsetzen. Also da gibt es eine ganze Palette, wo die Eltern wieder Verantwortung übernehmen, mit einfachen naturheilkundlichen Methoden sich selbst oder eben auch ihre Kinder behandeln.
Die ja dann auch wiederum auf die Matrix, die Grundsubstanz, um zu unserem Thema zu kommen, einwirken. Herzlichen Dank. Das war die Naturheilpraxis heute. Die menschliche Matrix, wo Krankheit entsteht und Gesundheit beginnt. Diese Sendung war jetzt voller Informationen. Und vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, möchten Sie sich eine CD dieser Sendung bestellen bei unserem CD-Dienst. Die Rufnummer, die Vorwahl 0700 und dann 7525 7520. Sie können sich aber auch eine CD per Mausklick bestellen oder die CD noch einmal, die Sendung noch einmal nachhören in unserem Podcast-Angebot oder als MP3-Datei downloaden. www.horeb.org, das ist unsere Webseite. Wir haben auch Informationen zur Sendung für Sie bereitgestellt. Die finden Sie einmal auf der Homepage von Herrn Groß, seine Homepage in einem Wort wiedergesund.de, ganz leicht zu merken, wiedergesund.de, das ist die Homepage unseres heutigen Gastes, dem Heilpraktiker Andreas Groß aus Taufkirchen bei München. Oder gehen Sie einfach auf unsere Homepage horeb.org, links unter Programm kommen Sie auf die einzelnen Tagesprogramme. Und beim heutigen Tag finden Sie einen Informationsbutton. Es ist gekennzeichnet und dann kommen Sie auf die Informationen und auf die einzelnen Präparate, die Herr Groß heute genannt hat, auch nach einzelnen Gruppen wie zum Beispiel Nierenausleitung, Verdauungssanierung oder Entlastung des Lymphsystems, aufgeteilt, sodass Sie damit auch zu dieser Liste zu Ihrem naturheilkundlichen Behandler oder Arzt gehen können. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Aufmerksamkeit und auch ein herzliches Dankeschön an Sie, Herr Groß. Schön, dass Sie heute wieder unser Gast waren.
Gern, Frau Bühler.
Mir verbleibt noch, Ihnen einen guten und gesegneten Tag zu wünschen. Mein Name ist Sabine Böhler.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 761515. Ich wiederhole 761515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.